Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den und hallo, Sie hören Radio Prag International und am Mikrofon ist Ferdinand Hauser. Wir nehmen Sie heute mit auf das Schloss Karlova Koruna im Elbtal. Zunächst geht es aber um einjährige Freiwilligendienste, die junge Deutsche in Tschechien und junge Tschechen in Deutschland absolvieren und das jeweils im Grenzgebiet. Dafür arbeiten das Freiwilligenzentrum des Kreises Ústí nad Labem und die Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen zusammen. Und damit die Teilnehmenden die bestmögliche Betreuung bekommen, wie etwa durch kostenlose Sprachkurse oder einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch, gibt es das Interreg-Projekt Zusammenwachsen in Europa. Es läuft schon das dritte Jahr und wird von allen Beteiligten als erfolgreich bezeichnet, kann aber vermutlich nach 2027 nicht fortgeführt werden. Auch dies kam zur Sprache bei der Regionalkonferenz, zu der sich die Organisatoren, Partner und Freiwilligen vergangene Woche in Ústí nad Labem getroffen haben. Daniela Honigmann war für uns dabei.
Hi, ich bin Christina Schremanova, ich bin 21 Jahre alt und ich bin seit dem Jahr 2022 in Dresden und ich bin quasi nach meinem Freiwilligendienst in Dresden geblieben und momentan mache ich eine Ausbildung zur Erzieherin.
Ihre Geschichte teilt Christina gern mit, zum Beispiel bei Veranstaltungen wie der Regionalkonferenz des Projektes Zusammenwachsen in Europa, Mitte April in Ústí nad Labem. Oder auch im Interview mit Radio Prag International.
Ich würde allen empfehlen, diesen Freiwilligendienst zu machen, weil sich das total lohnt. Sei mutig, sei du und hab keine Angst, weil wenn du die Angst futterst, dann es hält dich davon zurück, deine Träume zu erfüllen.
Dass es möglich sein könnte, dem Kleinstadtleben im ostböhmischen Police nad Metuji zu entfliehen, sei ihr während ihres Auslandsjahres in Dresden bald klar geworden, schildert Christina. Ähnlich schicksalhaft, nur in andere Richtung über die Grenze, war der Freiwilligendienst für eine weitere Teilnehmerin.
Mein Name ist Anna Subikova und genau, ich komme aus der schönen Oberlausitz, tatsächlich aus Eibau. Bin über den Freiwilligendienst nach Tschechien gelangt, habe hier gearbeitet im Freiwilligenzentrum in Ústí nad Labem und bin tatsächlich seit der Zeit, 2015 war das, mit der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit da eng verbunden und immer noch dabei, jetzt von der anderen Perspektive, indem ich jetzt die nächsten Generationen sozusagen aus Deutschland nach Tschechien entsende zum Freiwilligendienst.
Das macht Subikova als Referentin bei den Paritätischen Freiwilligendiensten Sachsen. 2025 wurden 18 Bewerber aus Deutschland zum Freiwilligenjahr nach Tschechien vermittelt, was ein recht starker Jahrgang sei, sagt Subikova.
Die Freiwilligen werden ganz verschiedentlich eingesetzt. Gerade in Tschechien haben wir eine ganz bunte Palette von Möglichkeiten, einen Freiwilligendienst zu leisten für deutsche Freiwillige. Das geht im ökologischen Kontext los, im Nationalpark Böhmische Schweiz zum Beispiel, was eine sehr attraktive Stelle ist, wo man mit den Nationalpark Rangern unterwegs ist. Aber wir haben ganz viele soziale Einrichtungen, ganz klassisches, auch Kindergarten und Schule, wo dann die Freiwilligen quasi zum Thema Sprache unterstützen. Im kulturellen Bereich, das Stadtmuseum Ústí nad Labem, wo es auch ganz viel darum geht, Begegnungen zu schaffen, wo die deutschen Freiwilligen helfen, die deutschen Gäste auch umherzuführen oder auch in Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Genau. Das, und in Deutschland ist mehr im sozialen Bereich, weil wir ein großer sozialer Verband sind und deswegen da unsere Organisation angesprochen haben, ob sie auch tschechische Freiwillige aufnehmen wollen.
Dieses Angebot nutzen die sozialen Einrichtungen gern. Denn gerade in dieser Branche fehlen dauerhaft Arbeitskräfte. Das ist in Deutschland ganz ähnlich wie in Tschechien. Gerade weil ein freiwilliges soziales Jahr hier zumindest eine kleine Lücke füllt, unterstützt auch die Deutsche Botschaft in Prag diese grenzübergreifende Kooperation. Susanne Lindsay ist die Leiterin des Kulturreferats und des Protokolls. Auch sie war bei dem Treffen in Ústí nad Labem dabei.
Es ist ein tolles Projekt, weil es ein ganz wichtiges gemeinsames Problem angeht, und zwar, dass das Fachkräftemangel ist, gerade im sozialen Bereich auf beiden Seiten der Grenze. Was ich wirklich schön finde, dass junge Freiwillige begleitet werden, auch bei ihrem Weg in den Beruf, gegebenenfalls auch sogar auf der anderen Seite der Grenze und dadurch natürlich ein gemeinsames Problem einfach eine Lösung findet.
Das Interreg-Projekt Zusammenwachsen in Europa läuft seit Anfang 2024, dauert 3,5 Jahre und wird mit knapp 360.000 Euro an EU-Geldern gefördert. Es soll dafür sorgen, dass das Freiwilligenjahr den jungen Menschen eine echte Berufsperspektive bietet, sie das Alltagsleben im Nachbarland kennenlernen und ihre Sprachkenntnisse verbessern. Auf diese Weise soll die tschechisch-deutsche Grenzregion mitten in Europa also weiter zusammenwachsen. Christina ist ein gutes Beispiel dafür.
Also ich bin nach Dresden gekommen und ich habe meinen Freiwilligendienst in dem Kindergarten Kokolores durchgeführt. Und Kokolores ist quasi ein ökologisches Kindergarten, wo sich die Kinder auch vegetarisch und vegan ernähren und die dürfen auch in dem ganzen Haus unterwegs sein, was ich auch sehr toll finde, dass es keine feste Gruppen gibt. Und generell dieses freies Konzept und die Pädagogik, was sie da gestalten und machen, finde ich absolut super. Und es ist auf jeden Fall etwas, was ich auch in der Zukunft gerne machen würde.
Christina berichtet von ihren positiven Erfahrungen auch deswegen so häufig, weil gar nicht so viele ihrer Altersgenossen in Tschechien Interesse an einem Freiwilligenjahr in Deutschland haben, anders als die Jugendlichen in Deutschland. Es sei daher eine wichtige Aufgabe des Freiwilligenzentrums in Ústí nad Labem, junge Leute aus der Umgebung überhaupt davon zu überzeugen, ein soziales Jahr zu absolvieren, sagt die Leiterin Lenka Vonka Černá.
Es gibt eine große Nachfrage junger deutscher Freiwilliger, die nach Tschechien kommen wollen. Und auch das Interesse der tschechischen Gasteinrichtungen an den deutschen Helfern ist groß. Andererseits gelingt es uns kaum, tschechische Jugendliche anzusprechen. Da bestehen zum Beispiel Barrieren durch das Schulsystem. Es wird den Freiwilligen nicht ermöglicht, zwischen Schulabschluss und Studium unkompliziert ins Ausland zu gehen und sich damit den Weg an die Hochschulen nicht zu erschweren. Außerdem verlangt das gesellschaftliche und häusliche Umfeld von den jungen Leuten, erst einmal zu studieren, bevor die Zeit frei genutzt werden kann.
Die meisten jungen Menschen würden direkt nach dem Studium aber sofort ins Arbeitsleben übergehen und so passe ein Freiwilligenjahr nicht mehr in die Zeitplanung, bedauert die Leiterin. Dabei könnten im Ausland wertvolle Lebenserfahrungen gesammelt werden, so das Argument, das im Übrigen alle Teilnehmenden der Regionalkonferenz vorbrachten. Und weiter Vonka Černá.
Wir suchen darum immer nach Wegen, wie wir in die Berufsschulen gelangen können. Wenn wir dort einen jungen Menschen gewinnen, der eine gute Grundlage dafür aufweist, aber nicht unbedingt umfangreiche Sprachkenntnisse haben muss, und wenn er für ein Jahr ins Ausland geht, dann ist das für ihn anschließend ein enormer Beschleuniger auf dem Arbeitsmarkt, im persönlichen Leben und in der Karriere. Wir probieren also alle Wege aus, diese Informationen an die jungen Leute zu bringen. Geht ins Ausland, bleibt nicht einfach zu Hause. Versaut nicht an einem Ort und tut etwas für eure Zukunft.
Und es ist nicht nur das jeweilige persönliche Schicksal, das durch ein Freiwilligenjahr grundlegend verändert wird. Dies gilt ebenso für das allgemeine Zusammenleben in der Grenzregion. Susanne Lindsay.
Also ich würde sagen, Projekte wie dieses sind das Lebensblut der deutsch-tschechischen Beziehungen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass gerade in der Grenzregion diese Zusammenarbeit so intensiv ist. Und gerade natürlich Projekte mit jungen Menschen, die sich einfach gegenseitig kennenlernen, die zusammenarbeiten, die Erfahrungen im jeweils anderen Land sammeln, sind ganz wichtig, auch damit wir auch in Zukunft sehr enge freundschaftliche Beziehungen pflegen können.
Sowohl das Freiwilligenzentrum in Ústí nad Labem als auch die Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen vermitteln schon seit vielen Jahren Stellen und Aufenthalte, ob für kurze oder für längere Zeit. Finanziert werden sie hauptsächlich aus staatlichen oder regionalen Töpfen. Das Interreg-Projekt Zusammenwachsen in Europa stellt zusätzliche Mittel zur Verfügung, um mit Begleitveranstaltungen einen Mehrwert zu schaffen. Diese Förderung endet laut dem Projektrahmen im August 2027. Zu den Aussichten sagt Anna Subikova.
Dann ist Stand aktueller Informationen, dass wir die Entsendung einstellen müssen, weil wir dann unser Interreg-Projekt, was wir jetzt gerade mit europäischer Förderung haben und dazu noch zusätzliche Gelder bekommen können, das läuft eben aus, wie gesagt, nächstes Jahr. Und wenn wir diese Gelder nicht mehr haben, dann ist die Entsendung für uns ein derartiges Minusgeschäft, was wir nicht mehr ausgleichen können bei den paritätischen Freiwilligendiensten.
Schon in diesem Jahr stelle die sächsische Institution die Entsendung von Freiwilligen nach Polen ein, fügt Subikova hinzu. Denn die Grundfinanzierung durch die Bundesregierung reiche maximal für die Versicherung der Teilnehmenden und für die nötigen Personalkosten. Darum sehe es ab kommendem Jahr auch nicht gut aus für die Angebote in Tschechien, so die Referentin.
Außer es tut sich noch eine Alternative auf, wobei, also da ist meine Hoffnung einfach auch noch gar nicht so ganz gestorben sozusagen, weil ich, seit ich 18 bin, also die letzten 10, 11 Jahre einfach mit dem Projekt verbunden bin, selber Freiwillige war, dann die Seminare gedolmetscht habe und jetzt selber die Referentin bin. Also für mich auch echt einfach eine Herzensangelegenheit in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit.
Und so macht auch Gernot Mosig noch Werbung für den grenzüberschreitenden Austausch, dessen Anliegen so treffend mit dem Projektnamen Zusammenwachsen in Europa umschrieben wurde.
Wenn Sie Interesse haben oder Ihr Interesse habt, einfach mal anrufen, mal nachfragen und sich erklären lassen, wie das funktioniert und dann schauen, ob es was für einen ist und dann herzliche Einladung, wir freuen uns.
Soweit der Bericht von Daniela Honigmann, den Sie zum Nachlesen wie immer auch online finden unter www.deutsch.radio.cz. Das Schloss Karlova Koruna bzw. Karlskron ist schon von weitem zu sehen, denn es thront im Elbtal auf einem Hügel. Für Radio Prag International hat im März 2024 Till Janzer die Adelsresidenz besucht. Er nimmt sie nun mit auf eine Zeitreise zu pferdebegeisterten Grafen, unter denen auch ein etwas schräger Vertreter war, aber ebenso zu einer hochgebildeten Nobelpreisträgerin.
Reiseland Tschechien.
Eigentlich ist Schloss Karlova Koruna noch zugesperrt, doch an diesem Märztag vor Saisonbeginn schließt Jana Dietrichova es für uns von Radio Prag International auf. Es ist die Residenz eines Zweigs der Adelsfamilie Kinski und befindet sich im ostböhmischen Chlumec nad Cidlinou. Der Stammbaum dieses böhmischen Geschlechts reicht zwar ins 13. Jahrhundert zurück, doch der Bau ist deutlich jüngeren Datums.
Das Schloss wurde in den Jahren 1721 bis 23 errichtet, auf Initiative von Franz Ferdinand Graf Kinski. Er arbeitete für den Habsburger Kaiser Karl VI. Als Oberstkanzler in Böhmen. Das lässt sich heute mit der Position eines Innenministers vergleichen. Graf Kinski lebte zunächst unten im Dorf in einem Wasserschloss. Das entsprach aber im 18. Jahrhundert nicht mehr den Ansprüchen des böhmischen Adels. Und so ließ er auf dem Hügel über dem Fluss dieses Barockschloss bauen.
Entworfen wurde der Adelssitz von niemandem Geringeren als dem führenden Architekten der Zeit in Böhmen, Johann Santini Eichel. Dieser gab dem Schloss einen ungewöhnlichen Grundriss. So stoßen drei quadratische Seitenflügel an einen runden Mittelbau, der sie turmartig überragt. Der Name des Baus, also Karlskron, rührt daher, dass er von oben wie eine Krone aussieht und Karl der VI. Tatsächlich einmal zu Besuch kam. Die Familie Kinski war bis 1948 im Besitz des Schlosses. 1943 brannte es zu großen Teilen aus. Nach dem Krieg erhielten die Besitzer noch Gelder für die Erneuerung. Allerdings kamen dann die Kommunisten in der Tschechoslowakei an die Macht.
Od roku 1945, kdy roku 1948 byl vlastně záměr.
Bis 1948 wurde das Schloss restauriert, aber im selben Jahr kam es dann zur Verstaatlichung. Das lief so ab, dass die Besitzer zur Hochzeit ihres Sohnes nach Italien fuhren. Dorthin wurde ihnen ein Brief hinterher geschickt, aus dem hervorging, dass sie gar nicht mehr zurückkehren brauchten, denn sie hatten ihr Eigentum hier verloren.
Und so blieb die Familie in Italien. Doch nach der politischen Wende erhielt sie Anfang der 1990er Jahre das Schloss sowie die Burg Kost im böhmischen Paradies zurück. Die Eigentümer sind nun Giovanni und Pio Kinski dal Borgo. 1993 gründeten sie eine Aktiengesellschaft zur Verwaltung der Immobilien und Ländereien in Tschechien. Ihre Söhne haben sich mittlerweile hier im Land niedergelassen. Die Kinskis waren indes nicht nur den Kommunisten ein Dorn im Auge, sondern bereits den Nationalsozialisten. Und zwar wegen einer Deklaration vom September 1938, also kurz vor der Annexion der Sudetengebiete durch Hitlerdeutschland. Das Dokument ist in der Säulenhalle des Schlosses ausgestellt.
Es ist die Deklaration des böhmischen Adels, die Zdenko Radslav Kinski aufsetzte. In dem Schreiben, das an Staatspräsident Edvard Beneš geschickt wurde, heißt es, dass der Adel hinter der tschechischen Nation stehe. Weil der Schlossbesitzer die Deklaration geschrieben hatte, wurde Karlova Koruna später während der deutschen Besatzung unter nationalsozialistische Verwaltung gestellt.
Zdenko Radslav byla na Karlovu Korunu uvalena nacistická zpráva.
Die Besichtigungstour durch das Schloss führt durch alle drei Flügel, den Mittelbau und die Wirtschaftsgebäude. Der erste Flügel bringt dem Besucher die Gewohnheiten des Gründers und seiner Familie im 18. Jahrhundert näher.
Die Kinskis haben von jeher eine enge Beziehung zu Pferden gehabt. Sie waren begeisterte Jäger und gerade Franz Ferdinand Graf Kinski ritt gern zu Parforsjagden aus.
Im ersten Flügel befindet sich etwa der chinesische Salon, in diesem sind zum Beispiel ein Sekretär aus dem fernöstlichen Land ausgestellt, sowie Vasen. Und an den Wänden im ganzen Schloss hängen Bilder, die die früheren Besitzer zeigen, sowie die Porträts zweier Habsburger Kaiser. Diese befinden sich im zweiten Flügel. Doch auch in diesem Teil der Residenz stehen die Kinskis und ihr Leben im Vordergrund. Ein wichtiger und zugleich eigentümlicher Vertreter der Familie war Oktavian Josef Graf Kinski, der von 1831 bis zu seinem Tod 1896 die Geschicke des Hauses lenkte. Er begründete unter anderem eine Pferdezucht. Es handelt sich um Warmblüter, die Kinski-Pferde oder auch Chlumetzer Hunter genannt werden. Jana Dietrichova.
Bei ihnen entstanden zwei Zuchtrichtungen. Die eine waren Isabellen, also Pferde mit goldener Fellfarbe und heller Mähne. Und die anderen waren die Braun-Isabellen, mit derselben Fellfarbe, aber schwarzer Mähne.
Zu kommunistischen Zeiten interessierte man sich dann nicht mehr für diese Zuchtpferde. Viele von ihnen kamen zum Metzger und wurden zu Wurst verarbeitet.
Leider wurden 50% der Kinski-Pferde getötet. Dass es die Rasse aber auch heute noch gibt, ist einem Menschen zu verdanken. Er heißt Herr Pulpan. In den 1950er Jahren kaufte er dem tschechoslowakischen Staat rund 40% dieser Pferde ab und züchtete sie selbst weiter. Heute gibt es insgesamt noch 500 Kinski-Pferde.
Von diesen befinde sich die große Mehrzahl in Tschechien, wie die Schlossführerin sagt. Zwei Pferde sind aktuell auch im Gehege des Schlosses zu sehen. Ihre Besitzerin ist Klara Ružičková.
Eines ist ein Kinski-Pferd, allerdings hat es nicht die schöne goldene Fellfarbe. denn bei der Weiterzüchtung kommen nur rund 40% Isabellen oder Braunisabellen auf die Welt. Die anderen sind Füchse oder Braune. Das andere Pferd hier ist eine belgische Warmblutstute. Früher diente diese Rasse für Parforce-Jagden, für die Damen zum Reiten oder für leichte Kutschen. Sie sind relativ gut zu handhaben.
Pferdeliebhaber Octavian Josef Graf Kinski züchtete aber nicht nur eine eigene Rasse, sondern er steht auch hinter dem Pardubitzer Steeplechase-Rennen. Zunächst wurde dieser Hinderniswettkampf bei Chlumetz ausgetragen. Als dann aber einmal Graf Taxis bei dem Rennen siegte, entschieden beide zusammen, die Veranstaltung nach Pardubice zu verlegen. Das war 1874. Bis heute wird die Steeplechase ausgetragen. Tierschützer kritisieren die Veranstaltung jedoch wegen der für die Pferde enorm gefährlichen Hindernisse. Gefährlich war es auch, zu Zeiten von Octavian Josef Graf Kinski auf Schloss Karlova Koruna zu weilen. Denn der Hausherr war berüchtigt für seine teils geschmacklosen Scherze. Jana Dietrichova.
Es hieß, dass man zu seiner Zeit dort, also im 19. Jahrhundert, gut daran tat, im Vorfeld sein Testament zu schreiben. Der Graf steckte seinen Gästen zum Beispiel Mäuse ins Bett. Oder er tat ihnen Abführmittel ins Essen, nahm sie anschließend auf lange Spaziergänge mit und freute sich daran, wenn die Adligen einer nach dem anderen ins Gebüsch kochen, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Wirklich unglücklich mit ihm war aber seine Frau Agnes. Angeblich brachte er sie einmal vor die Tore der Stadt und stoppte dann die Zeit, die sie brauchte, um wieder nach Hause zu gelangen.
Im dritten Flügel von Karlova Koruna befindet sich das wohl bekannteste Gemälde des Schlosses. Es ist aber unvollendet. Zdenko Radslav Graf Kinski hatte es in Auftrag gegeben. Er sei ein unglaublich aktiver Vertreter der Familie gewesen, schildert Jana Dietrichova.
Er reiste gerne nach England, wo er Tennis spielte. Diesen Sport brachte er auch nach Lumec nad Cidlinou. Unterhalb des Schlosses befindet sich die Orangerie, in der dann Tennisplätze eingerichtet wurden. Gerne ging er zudem auf Jagd. Dafür fuhr er sogar in den Kaukasus, um Gämse und Bären zu erlegen. Außerdem wollte er den Ärmelkanal durchschwimmen. Das schaffte er zwar nicht, dennoch war er ein hervorragender Schwimmer.
Zdenko Radslav Graf Kinski hatte 6 Kinder, 3 Töchter und 3 Söhne. Und diese sind eben auf jenem Bild zu sehen, von dem bereits die Rede war.
Das Gemälde ist nicht nur unvollendet, sondern es hat auch ein Loch. Als Graf Kinski das Bild sah, tadelte er den Maler Franz Reichmann. Er sagte, die Pferde seien nicht realistisch genug abgebildet. Mit diesen Beinen würden sie in jedem Rennen scheitern. Deswegen werde er das Bild nicht bezahlen. Das hörte Reichmann natürlich nicht gerne. Deswegen ließ er das Gemälde unvollendet und weil er sehr erbost war, stach er sogar mit dem Pinsel in die Leinwand. Dennoch behielt Zdenko Radslav Graf Kinski das Bild und stellte es in diesem Raum sogar aus. Woher der Sinneswandel kam, ist bis heute nicht bekannt.
Dieser Zweig der Kinskis hatte nicht nur interessante männliche Mitglieder, sondern auch äußerst begabte Frauen. Auf dem unvollendeten Gemälde ist unter anderem die Tochter Nora abgebildet. Sie war eine hervorragende Übersetzerin, vor allem von Kinderbüchern, und beherrschte 8 Sprachen. Im Ersten Weltkrieg arbeitete sie zudem für das Rote Kreuz im Kaukasus. Leider starb sie sehr jung als Mutter im Kindsbett. Berühmt wurde hingegen Bertha Gräfin Kinski. Sie gehörte zu einem etwas entfernteren Zweig der Familie und sie und ihre Mutter waren nicht gerade wohl gelitten. Daher zogen sie nach Wien, gerieten aber in finanzielle Schwierigkeiten. Bertha Gräfin Kinski musste also arbeiten gehen. Zunächst war sie Gouvernante bei dem Industriellen Karl Freiherr von Suttner. Dann heuerte sie bei Alfred Nobel an. Und weiter schildert Dietrichova.
Sie arbeitete bei ihm als Sekretärin. Nobel verliebte sich in sie und bot ihr die Hochzeit an. Bertha Kinski lehnte aber ab, weil sie schon anderweitig verliebt war, und zwar in einen der Söhne der Suttners. Doch er war 10 Jahre jünger als sie und seine Eltern stellten sich gegen eine Ehe. Also heiratete das Paar heimlich und floh ins Ausland. Unter anderem lebten beide mehr als 8 Jahre in Georgien. Bertha von Suttner, wie sie jetzt hieß, schrieb unter anderem Kurzgeschichten und Essays für Zeitungen. Und sie verfasste das interessante Buch »Die Waffen nieder«, denn sie war eine überzeugte Pazifistin. Als erste Frau erhielt sie dann 1905 den Friedensnobelpreis. Besonders in Österreich ist sie bekannt, wo ihr Konterfei sogar auf der 2-Euro-Münze zu sehen ist. In Tschechien kennen sie jedoch nur wenige.
Die historischen Säle des Schlosses werden von den Besitzern heutzutage nicht mehr genutzt. Sie sind eben für Besucher im Rahmen einer Besichtigung zugänglich. Zudem gibt es in der Orangerie ein Café. Außerdem lassen sich bestimmte Räume auch für Veranstaltungen und Hochzeiten mieten. So etwa der Marmorsaal im runden Mittelbau oder die ehemalige Reithalle, die in den vergangenen Jahren restauriert wurde. Genau dorthin führt uns Jana Dietrichova zum Abschluss. Erst mit Hilfe von Geldern aus EU-Fonds habe die Reithalle ausgebessert werden können, sagt sie.
Eine Besonderheit ist der Dachstuhl aus Holz direkt über uns. Seine Restaurierung wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Früher befand sich über den Köpfen allerdings noch ein weiteres Stockwerk aus Balkonen. Es wurde Theater genannt, weil wirklich die Menschen oben standen und in die Reithalle hinabschauten. Und in den Dokumenten werden sogar 2 oder 3 Theateraufführungen erwähnt. Das heißt, hier bestand schon lange vor der Restaurierung so etwas wie eine Multifunktionshalle.
Und mit diesem Beitrag ist unsere heutige Sendung auch schon wieder vorbei. Ich bin Ferdinand Hauser und danke für Ihr Einschalten. Auf unserer Webseite www.deutsch.radio.cz und im linearen Livestream hören Sie morgen bei uns den Musikcheck. Darin wird es diesmal um tschechische Volksmusik gehen. Vielleicht trifft dies ja auch Ihren Geschmack. Nun aber Naslyšenou aus Prag.